weil die letzte Veranstaltung von unserem Herrn Eiken-Präsidenten etwas überzogen wurde. Es könnte sein, dass schon einige wieder gegangen waren, aber die können ja im Laufe der Zeit, denke ich, dann auch noch kurz zustoßen. Die heutige, diese Veranstaltung hier ist halt die Veranstaltung zu der im Moment in Gründung befindlichen Bau-Holland-Stiftung. Ich denke, dass soweit bekannt ist, Bau-Holland war, ist. Und er war halt, nur um es kurz nochmal zu sagen, einer der wichtigsten politischen Persönlichkeiten mittlerweile in diesen neuen Welten des Cyberspace, schon zu Zeiten, als das noch sehr textorientiert und visionär war, dort überhaupt weiterzudenken. Das hat er in sehr intensiver Weise und beflügelnder Weise getan. Und daraus ist irgendwann halt auch der Chaos Computer Club zum Beispiel mit auf seine Initiative hin entstanden. Und er ist leider dann dieses Jahr gestorben. Wir haben die hier Anwesenden auf dem Podium ihn in den letzten Monaten halt sehr intensiv dort, während er im Koma lag, begleitet. Und hinterher, nach dem Tod, kam jetzt halt auf, was kann man sinnvollerweise tun, um das Erbe sozusagen, also Gedankliches, zu konservieren, zu erhalten, weil wir standen vor Situationen, dass über die Bundesrepublik verteilt ein Nachlass in schriftlicher, elektronischer, wie auch immer Form an verschiedenen Plätzen existierte, kistenweise Material, dass es wert ist, sicherlich in irgendeiner Art und Weise sinnvoll auch anderen Interessierten zur Verfügung zu stellen. Die Idee, als wir uns dann zusammengesetzt haben aufgrund dieser ganzen Situation, kam dann auf und auch unter Einfluss vor allen Dingen des Vaters, der also dort auch sehr, sehr daran interessiert ist, dass das sozusagen das geistige, die geistige Hinterlassenschaft von Wau weiter verfügbar ist, dass wir halt eine Stiftung gründen könnten. Wir haben uns also vorher ein bisschen beschäftigt damit, über welche was die ganzen Schwierigkeiten und solche Dinge sind, die ja auf einen zukommen, weil wir haben halt nicht unbedingt jetzt Leute, die hauptamtlich sich damit beschäftigen können, zu archivieren oder Ähnliches zu tun. Mittlerweile sind wir da halt ein Stück weitergekommen. Es gibt also diese Bau-Holland-Stiftung als Gesellschaft in Gründung, als Stiftung in Gründung. Das heißt, es gibt eine vorläufige Satzung zum Beispiel, wo wir im Kontakt mit Finanzamt etc. dort sind, um halt die in dem Sinne auch anerkannt zu kriegen. Da kann vielleicht dann Ursel hier gleich noch was zu sagen. Es gibt also einen momentanen Vorstand, den braucht man halt für diese Gründung, die vertreten ist. Plus die Mel Angel. Also um das mal kurz vorzustellen, das ist also Mel Angel. Ich bin Winfried Motzkus. Die sind im jetzigen Vorstand der zu gründenden der in Gründung befindlichen Stiftung.
Ich kann dazu sagen, so ein Vorstand bei einer Stiftung kann auf verschiedenen Wege sozusagen rechtlich installiert werden. In unserem Fall sind wir ernannt worden von Waus Vater, der als Stiftungsgründer in der Verfassung der Wau-Holland-Stiftung steht und der diese Verfassung für seinen Sohn gegründet hat. Und der Nachlass besteht eben nicht nur aus ganz viel geschriebenen Sachen von Wau und seinen Papier- und Zeitschriftensammlungen und was es da sonst noch immer gibt und einen Phasenprüfer, sondern eben auch, es ist einiges da von seinem Vater an ein Haus in Fambach, das an die Gemeinde jetzt verkauft wird und leider nur 30.000 Mark ergeben wird. und es ist auch ein Sparbuch aufgelöst worden. Sein Vater stiftet also das, was er seinem Sohn vererbt hätte, der Stiftung als Stiftungs- und Gründungskapital. Und um aber eine Stiftung rechtskräftig und selbstständig zu installieren, braucht es mindestens 100.000 Mark. Vorher kann diese Stiftung nicht selbstständig geführt werden. Es müsste also irgendwo von einer Kommune oder so geschäftsmäßig verwaltet werden, und das wollen wir eigentlich nicht haben. Wir brauchen also noch Zustifter, die für uns zumindest diesen Mindestbetrag mithelfen, dass er zustande kommt. Und dazu habe ich also die beiden Kontennummern schon mal aufgeschrieben. Es ist so, dass wir in Guxhagen jetzt schon einen Großteil der schriftlichen Sachen gesammelt haben. Die müssen archiviert werden. Es wird noch viel Arbeit machen. Und zu den anderen Zwecken und so weiter gebe ich das dann gleich wieder an die anderen weiter.
Also, um das nochmal kurz zu sagen, im Moment, um halt diese Stiftung zustande zu bringen, braucht man diese 100.000 Mark. Wir sind im Moment dabei, halt von zum Beispiel einige Firmen etc., mit denen auch Bau zum Beispiel mal öfter mal Kontakt hatte. Wir denken da zum Beispiel an Siemens etc., wo er da dort öfter Vorträge gehalten hat und halt auch noch einige andere im wo über das Chaos-Umfeld zum Beispiel Kontakte hin existierten oder auch Reibungen durchaus irgendwann mal stattgefunden haben. Dass dort halt durchaus noch einiges zu machen ist. Wir sind aber über sachdienliche Hinweise halt sehr dankbar, wenn jemand da irgendetwas weiß, der jetzt gerade nach neuem Spendenrecht und so weiter Geld über hat, investieren will, dann solche Adressen, die sammeln wir halt zurzeit, und wir würden uns freuen, wenn da noch mehr dazukommen. Das ist also soweit dazu, zu dieser Geschichte. Aber das ist nur der eine Komplex eigentlich von dem, was der rechtliche Status ist und wie man halt so etwas dann hinterher weiterführen kann. Wir haben uns ein paar Gedanken noch zusätzlich natürlich dazu gemacht, was soll denn eigentlich so diese Bau-Holland-Stiftung machen? Gut, ein Komplex ist eigentlich klar, das ist halt zu versuchen, so ein Archiv und so weiter zu schaffen, was halt eine Lesbarkeit, Darstellbarkeit und sonst was von Bau-Holland Werken darstellt. Dazu gibt es zurzeit halt auch eine Domain, die hatte Bau kurz vor seinem Tode noch selber beantragt gehabt, war ihm so ein zentraler Satz, und zwar nämlich, das Bauland ist überall, und deswegen hatte er sich die Domain bauland.de geholt. Diese Domain bauland.de ist jetzt auch die zentrale Domain für die Bau-Holland-Stiftung, und vor allen Dingen wird es wohl später für die Adresse sein, unter der sich dann dieses hoffentlich entstehende Archiv dann finden wird. Wir suchen dafür dann auf jeden Fall noch Mitarbeiter, also Leute, die halt gewillt sind, hier Web zu coden, zu programmieren, ähnliche Dinge. Also wir werden da sicherlich eine vernünftige Datenbank, wobei es eine der größten Schwierigkeiten wahrscheinlich sein wird, nach welchen Kriterien man so ein Archiv aufbauen will und verschlagworten will, weil sehr, sehr viel von den Texten sind halt nur kontextbezogen verständlich, und das, also wer sich da meldet, der sollte schon wissen, dass da wahrscheinlich auch doch durchaus eine ganze Menge Arbeit auf ihn zukommen könnte, und vor allen Dingen ist es halt gut, es ist auch nicht schlimm, wenn man was übernimmt und das hinterher nicht mehr geregelt kriegt. Wir wären halt bei Rausgabe von irgendwelchen Originaldokumenten und so weiter, halt da müssen wir schon gewährleisten wissen, dass das dann, wenn einer das nicht leisten kann, dann auch wieder zurückkommt und er sagt, okay, ich habe was anderes zu tun, ich kann das jetzt nicht, damit das dann nicht wegen schlechtem Gewissen versumpft. Also wer da etwas Schwierigkeiten hat, sollte dann nochmal in sich gehen und das nicht unbedingt so seine Arbeitskraft dann anbieten. Aber ansonsten, es gibt also ein paar Interessierte, das ist auch das, was wir versuchen auf diesem Kongress vielleicht noch hinzukriegen, dass sich eine Arbeitsgruppe praktisch für die nächsten Tage bilden kann, die halt ein Konzept für diese, vor allen Dingen für diesen Komplex Wauland.de, also für die Domain, Datenbank etc. machen kann. Das wäre halt ein super Ergebnis nach diesem Kongress, dass man da ein bisschen nach vorne guckend schon mal Strukturen erkennen kann, über die irgendetwas läuft. Zum Beispiel sind so auch Leute wie so Audiospezialisten dort gefordert, weil es gibt eine ganze Reihe von Kassetten zum Beispiel in relativ schlechter Tonqualität, die dann digitalisiert werden müssten, Rauschen rausgebracht und so weiter. Also Leute, die irgendwelche Skills in einer von diesen Richtungen haben. Wir sind im Moment einfach, sind wir am Sammeln und versuchen da halt was Sinnvolles auf die Beine zu kriegen. Auch Semantiker und Kontextrechercheure, alles sowas ist da sicherlich sehr gefragt und kann uns da nur hilfreich sein. Zu den weiterführenden Gedanken jetzt, also bei halt dem, was kann so eine Stiftung überhaupt dann auf Dauer auch machen, da ist natürlich auch dran gedacht, wie können wir dann das im Zusammenhang zum Beispiel mit chaosnahen Projekten oder ähnlichen Dingen bringen. Also man ist nicht so völlig frei in dem, was dann so eine Stiftung halt machen darf, sondern es muss halt diesen Stiftungszwecken, die in der Satzung drinstehen, irgendwie auch entsprechen. Da bieten sich aber unserer Ansicht nach halt durchaus einige Möglichkeiten, wo man dann halt irgendwelche Projekte fördern könnte von dieser Stiftung aus, die sonst vielleicht nicht in die Gänge kämen. Da wollen wir uns auch gleich noch so zwei, drei Sachen vorstellen, die schon mal so angedacht sind.
Ja. Ich kann noch mal kurz referieren, was in der Wauland-Page zu lesen ist. Da ist außer dem Schriftenarchiv noch die Berufsberatung, einfach Hilfe, Unterstützung bei der Berufsberatung, ein Projekt, bei dem junge Hacker ihren zuständigen Beratern beim Arbeitsamt vielleicht erklären können oder mit ihnen ins Gespräch kommen, wie viel sie wissen oder wie viel sie wissen müssten, um eine qualifizierte Beratung zu machen. Das andere war ein Projekt, einmal anzuschauen, was im Moment in öffentlichen Verwaltungen angeboten wird an sogenanntem E-Government. Das heißt, das ist die Rathaussoftware letztlich. Das ist innerhalb von den letzten 8 Monaten ein richtig großer Markt geworden. Auf Computermessen, auf einer schweizerischen Computermesse waren 3% der Aussteller boten solche Software an. Wir müssten eigentlich fragen, wie weit ist bei solchen Vorhaben noch Datenschutz gewährleistet? Also klopft jemand diese Systeme mal ab, inwieweit die nicht zu einer sehr starken Beaufsichtigung führen? Oder ob da nicht irgendwo so kleine Sollbruchstellen drin sind, wenn man die öffnet, dann ist das alles höchst transparent, was da passiert. Und der Name ist natürlich auch sehr schön gewählt. Erst sprach man von Electronic Democracy, also E-Democracy. Jetzt spricht man von E-Government, also viele Leute, die nicht aufpassen, für die ist das erstmal das Gleiche. Ja, das nächste war ein Projekt zum Beitrag der schnelleren Kulturrezeption. Das war eine Möglichkeit, schnell zu schreiben. Wir wurden schon gefragt, was das soll oder warum man so etwas macht. Wir fanden solche Gedanken sehr lustig. Wir haben da oft drüber gesprochen, aber so etwas scheitert natürlich an der Umsetzung immer an diversen Copyrights. Solche Dinge haben wir.
Also nochmal so ganz kurz, ich will da jetzt nur ein bisschen ergänzen gerade, damit man mit diesem Schnellschreibgeschichte natürlich vielleicht ein bisschen was vorstellen kann. Es kennt heutzutage wahrscheinlich jeder diese Handheld-Geschichten, wo man dann wieder etwas Kurzschriftähnliches verwendet, mit dem man halt dann in der Lage ist, auch über kurze Symbole etwas klarzumachen. Das gibt es natürlich eigentlich schon lange im Bürosektor, das nennt sich dann da halt Kurzschrift, nicht Steganographie, das ist ein etwas anderes, aber es kann ähnliche Effekte haben. Das Problem dabei ist, dass halt immer so persönliche Schriften dort verwendet werden mit der Zeit, also dass das ein schnelles Schreiben ermöglicht, aber für andere dann oft als denjenigen Verfasser oft hinterher nicht mehr lesbar ist. Und mit diesem, das ist eigentlich die ganze Zeit so ein bisschen Gut, früher muss das jede Sekretärin können. Heutzutage ist das nicht mehr so verbreitet gewesen. Aber dann kam das hier halt mit diesen Palm Pilots und so weiter. Also nicht nur mit denen, sondern mit sämtlichen Handhelds, die sowas verwenden halt. Wieder etwas in Mode, die dann eine allgemeinere Symbolik praktisch und ein Zwischending entwickelt haben. Also wo man auch Kurzschriften verwendet, die aber als gedrucktes dann hinterher zum Beispiel rauskommen, sodass das der Nächste auch wieder lesen kann. Und darauf, das ist halt eine Weiterentwicklung von solchen Dingen, da geht es dann in dieser Schnellschreibgeschichte durch, diesem Projekt.
Vielen Dank für das Stichwort. Also das Interessante ist, dass man kurz schreibt, aber dies das gewohnte Schriftbild hat, also es in schönen lateinischen Buchstaben liest. Sowas taugt sogar zur Analphabetenhilfe. Der erste Gedanke war aber, man spart auch hier wieder komplexe Technologie. Ja, es vereinfacht einfach unsere Arbeit mit Informationen beträchtlich. Und das sind Projekte, die auf die Sicht von irgendwie 20 Jahren angelegt werden können. Und wir hatten sowas gerne, weil das für jeden da draußen offenkundig etwas Gutes und allgemein Nützliches ist, dass man sowas macht und entwickelt. Das Thema Jugendarbeit wurde uns noch angetragen. Wir müssen gucken, wie weit wir darin kommen, weil es doch sehr lustige und gute Hand mit Leuten, die am Ende doch seine Kinder hätten sein können, doch eher umzugehen, sehr kollegial oder wie ein Bruder. Das hat hier im Club sehr viel ausgemacht. Es hat sehr unseren Umgang miteinander geprägt, auch was er da vorgelebt hat. Und wir müssen schauen, ob wir da etwas entwickeln können, das dem gerecht wird oder das weiterführen kann. Ja, ein großes Projekt ist natürlich immer noch die Schriftenbearbeitung. Willi hat gerade schon ein bisschen drüber was erzählt. Jetzt wieder gerade sehr viele Kisten von Material, wobei eben auch einige Handschriften sind. Wir versuchen eben damit ordentlich umzugehen. Letztlich ist aber das Wertvollste tatsächlich das zu nehmen, was man in den News liest oder das, was auf irgendwelchen Festplatten steht, und diese Dinge zu nehmen und in ihrer Vernetztheit, so wie Bau sie geäußert hat, auch darzustellen. Wir haben das einmal sehr weit geführt und ein Projekt entwickelt, an dem er selber schon seit etwa 20 Jahren begeistert immer wieder mitgedacht hat. Wir nannten es den Datengarten, etwa eine Mischung zwischen News und Archiv, also eine Möglichkeit, wo man gemeinsam einen Überblick hat über Dinge, über die man gemeinsam nachdenkt. Wie wir aber dahin kommen, da gibt es einige Zwischenschritte, und Bernd hat mal ein bisschen vorbereitet, was denn aus den allgemein zugänglichen Quellen zu entnehmen ist von und über Bau und wie man das in etwa aufbereiten kann, um damit weiterarbeiten zu können.
Ja, also das ist jetzt natürlich bei Weitem nichts Vollständiges, das ist eigentlich mal erst nur ein kleiner Überblick, wie sich Wau eigentlich auch im Netz darstellt. Viele kennen Wau, haben aber nicht unbedingt alles gelesen, was der Wau schreibt, was unter anderem auch daran liegt, dass Wau wenig lange Texte geschrieben hat oder wenig lange Texte auch ins Internet gepostet hat. Wau war ein wirklicher Mensch, der in Newsgroups gelebt hat. Wobei einem, wenn man sich das dann näher anguckt, auch auffällt, dass Wau selten einen Thread gestartet hat. Also Wau hat immer reagiert, hat irgendeinen interessanten Take irgendwo gelesen und hat dann seinen Kommentar dazu gegeben. Für das Wau-Archiv heißt es natürlich, weil die elektronischen Texte, die jetzt im Internet verfügbar sind, einfach durch den einfachen Zugang, den wir jetzt haben, auch als erstes genommen werden. Aber wir können eben Wau-Texte nicht einfach nur als Wau-Texte nehmen. Er bezieht sich immer auf etwas. Er bezieht sich auf eine Meinung, die jemand vorher geäußert hat. Er schreibt manchmal, ja, dann liest doch mal die Frankfurter Rundschau, im Feuilleton Seite so und so. Da steht das nochmal näher drin. Also um auch das zu verstehen, was Wau hinterlassen hat, was er sozusagen als Kontext in seinem Gedanken hatte, müssen wir sehr viel Umfeld erfassen. Das heißt, die reinen elektronischen Texte sind nur ein Beginn, überhaupt mal zu sehen, worüber hat der Wau nachgedacht, worüber hat sich der Wau auch aufgeregt oder worüber hat er sich gefreut. Und eben auch dieses Umfeld zu erfassen. Also der Willi hat es vorhin ja schon ganz deutlich ausgedrückt, es ist unglaublich viel Arbeit zu tun oder zu bewältigen bei diesen ganzen nicht elektronischen Medien, die wir eben auch zur Verfügung haben. Es gibt sehr viel Handschriftliches, es ich glaube, es gibt ein Tagebuch aus einem interessanten Zeitabschnitt, wo also auch die Clubgründung drunter fällt. Es gibt sehr viel Briefverkehr, der auch von Vaughan nicht nur elektronisch gemacht worden ist. Diese ganze Erfassung wird sicherlich, also bis das Vaughan-Archiv auch nur einen Überblick geben kann, was da alles zusammengehört, wird sicherlich einiges an Zeit ins Land gehen. Und auch deshalb von meiner Seite aus nochmal der Aufruf an euch, wer sich da einbringen möchte, kann das tun. Es sind eben, und das ist das Schöne dran, sehr viele auch zerstückelbare Aufgaben. Also wenn jemand sagt, ich habe gar nicht so schrecklich viel Zeit, dann erfasst es, oder dann wäre es zum Beispiel die Möglichkeit, ein paar Texte einzutippen, die eben nicht elektronisch vorliegen, oder sich um OCR zu kümmern. Es ist nicht ein großer Block, der gestemmt werden muss, sondern man kann nach und nach dieses Archiv füllen. Vielleicht fällt einem auch erst beim Aufbau des Archivs ein, in welche Richtung das geht, und man weiß erst, wo man sozusagen weiter gucken muss, um das Gesamtbild zu vervollständigen.
Ich denke, es gibt da eine ganze Menge Möglichkeiten. Einmal vor so in Guxhagen in der Nähe von Kassel, wo jetzt im Moment schon das meiste von ihm ist. Da brauchen wir natürlich Helfer zum Einscannen, da brauchen wir Helfer zum seine Handschriften lesen und einzutippen. Aber es gibt auch genügend Möglichkeiten, also nicht vor Ort im Bereich Festplatten und was er so auf elektronischem Weg geschrieben hat und so, zu archivieren und mitzuhelfen. Es ist gar nicht nötig, dass man da unbedingt vor Ort ist. Und wir sind natürlich für jeden Helfer dankbar. Aber ich meine, auch Vaughan hat auf einzigartige Weise Sachen miteinander verknüpft. Er hat Kommentare abgegeben zu bestimmten Themen und hat sie aber mit anderen Sachen, die er manchmal lange vorher gehört hat und so, einfach miteinander kombiniert und da Zusammenhänge hergestellt, auf eine ganz einzigartige Art und Weise, so wie wir das manchmal gar nicht hinkriegen, zu merken, dass da was zusammengehört, was wo man so ohne weiteres nicht drauf kommt. Und das ist eben wichtig. Wie bringt man verschiedene Informationen einfach in einem Zusammenhang, der unkonventionell ist. Und diese Unkonventionalität macht es jetzt auch unter Umständen schwierig, dieses Archiv zu sortieren und zu ich weiß nicht, ob man es wirklich verschlagworten kann überhaupt, oder ob man da sich was anderes einfallen lassen muss.
Also ich meine, es stellt sich vielleicht für einige die Frage, okay, warum braucht es denn überhaupt so ein Vaughan-Archiv? Ja, also ich meine, so ist das jetzt sozusagen nur Mittel zum Zweck, damit man hier irgendwo eine Stiftung hat und das war's. Das ist es eben nicht. Die Persönlichkeit von Vaughan ist eben etwas, was nicht nur den CCC, diesen Kongress, geprägt hat, sondern irgendwo ja durchaus auch das Umfeld, in dem wir heute leben. Ja, also unsere Gesellschaft sehe bestimmt ohne Leute wie Vaughan einfach völlig anders aus. Und einfach zu begreifen, ihn auch wirklich als historische Person zu begreifen, und das jetzt nicht nur, weil er schon tot ist, ihn einfach auch als gesellschaftspolitische Figur zu sehen und auch so darzustellen, wie er wirklich war, ist eben eine Aufgabe, die jemand, die Leute, die jetzt Vaughan nicht mehr kennenlernen können, einfach nicht entgehen darf. Ich glaube, dass man eben dieses Wissen, diese Gedanken von Vaughan, die auch durchaus noch in die Zukunft reichen, also Vaughan war der Zeit lange genug voraus, dass das also noch für ein paar Jahre hält, das einfach auch weiterzugeben, das nicht verloren gehen zu lassen. Ja. Das ist eigentlich so der Sinn des Archivs. Und interessant wird es natürlich, wenn wir es schaffen, es nicht nur wie ein Museum, wie ein verstaubtes Museum zu halten, sondern das, was wir mit dem Archiv, sage ich mal, auch über den Vaughan lernen oder über seine Gedanken lernen, auch durchaus wieder mit Realitätsabgleich auf die Gegenwart beziehen können. Also was wären sozusagen die News, die Vaughan heute kommentieren würde, über die er sich aufregen würde, über die er sich freuen würde, über die er auf jeden Fall einen Kommentar abzugeben hätte. Das soll nicht den Vaughan ersetzen. Das kann keiner von uns, auch wir als Vierer- oder Fünfergruppe, könnten das niemals. Das will auch keiner. Ja. Aber eben Vaughan dadurch auch durchaus lebendig zu halten, dadurch, dass man ihn auch in der Gegenwart einfach noch als Stimme wahrnimmt.
Das ist halt auch ein Grund, warum wir versuchen halt auch in den Projekten, die man jetzt, also jetzt so völlig unfertigerweise natürlich, weil wir können natürlich im Moment noch gar nichts fördern, aber so ins Auge fasst. Das sind halt durchaus Themenkomplexe, die so etwas wie, sagen wir jetzt mal, Cyberpolitics oder Visionen oder ähnliches, philosophische Richtungen, also halt umfassen. Es geht halt so ein bisschen darum, diese Stimmen nicht völlig tot werden zu lassen, die halt durchaus in die Zukunft denken und sich überlegen, wie solche Systeme, die wir vor uns haben, halt in vielen Richtungen, gerade auch in sozialer und politischer Richtung wirken und benutzt werden können, ausgenutzt werden können, hat natürlich irgendwie auch mit der Nähe mit Hacker-Szene und so weiter etwas zu tun, geht aber sicherlich auch weit darüber hinaus, weil das halt eine Geschichte ist, die dort oft zu kurz kommt, wenn man halt nur technische Aspekte sieht von dem Problem. Wir hatten hier zum Beispiel bei diesem Kongress auch mit den Upstream-Geschichten so im Vorfeld kleine Diskussion, da war sowas wieder typische Sache so. Also es ging halt darum, ob im Zuge von jetzt gerade auch den Cybercrime-Gesetzen, Chile etc. halt eine Situation passieren könnte, dass das LKA hier aufgefordert werden wird, für die Abschaltung des Kongresses zu sorgen. Also das wäre in der momentanen politischen Situation durchaus denkbar, dass halt so etwas passieren könnte. Dann gab es dann halt einen Techniker auf Provider-Seite, der sagte, das ist ja, ich habe da mich jetzt irgendwie so mit BSD und so weiter jetzt nochmal irgendwie, habe dann noch einen Server aufgesetzt, ich kann da prima alles protokollieren und so weiter, das ist alles kein Thema, wenn die dann kommen, dann haben wir alles parat und so weiter. Also wir mussten ihm dann erstmal irgendwie auch klar machen, dass das nicht gerade so die Intention ist, die hier so verfolgt wird. Also nur er hatte überhaupt keinen bösen Willen gehabt, das war einfach ein technisches Problem gesehen und eine technische Lösung geliefert. Genau das ist halt etwas, was typischerweise als Ausrichtung unterschwellig sehr oft passiert, dass man in seinem Denken halt an einer Sache so verhaftet ist. Und da war Bau halt auch ein sehr, sehr wesentlicher Punkt, der oftmals auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, ihr spinnt doch alle sozusagen, so geht das aber gar nicht. Das sind halt ganz andere Aspekte, die hier noch wichtig sind und wo ja, das Ganze hingeht, ganz genau. Und gerade im Moment, wo dann halt so Themen, es kommt auch heute zum Beispiel beziehungsweise eine Veranstaltung hier in der Aula auch dazu, wo so Sachen wie Information Warfare eine Begrifflichkeit kriegen, wo sich allmählich irgendwelche Leute zumindest so geschämt vorstellen könnten, was sowas sein kann, wo es durchaus militärische Strategien dann zu gibt. Da wird sowas halt immer wichtiger, dass man sich rund um das Ganze rundherum und die Wirkung und soziale, politische, wie auch immer Wirkung sich Gedanken macht und so etwas erhalten bleibt als Stimme. Und da kann also so etwas wie diese Stiftung halt ein Anlaufpunkt sein, über den sich solche Dinge kristallisieren können. Das ist eigentlich so, das wär uns ein Herzenswunsch und halt auch ein Herzenswunsch von seinem Vater speziell auch, von dem es hier nochmal ganz, ganz nette Grüße gibt, die wir bestellen sollen. Er ist im Moment nicht so gut zu Fuß, sonst wäre er sicherlich auch mal hier mit hingekommen, denke ich. Dass halt solche Strömungen nicht untergehen und da ein Anlaufpunkt zumindest existieren kann, wo sich so etwas drüber weiterentwickeln kann. Also will sagen, wir können natürlich nicht, wie wir vorhin schon sagten, WoW irgendwie ersetzen, aber wir können natürlich versuchen, diesen Geist nicht untergehen zu lassen. Und das ist so eine Sache, die dahinter steht. Da haben wir dann auch so ein Projekt, wo es praktisch eine theoretische Beschreibung zu gibt. Das ist dieses Projekt Datengarten. Das ist so eine etwas andere Herangehensweise in dem Moment auch, wie man mit Datenhaltung und solchen Dingen umgehen kann, wo das Ganze dann, da hat Frau halt auch sehr gerne mit dran rumgedacht, schon früher. An so also etwas.
Eines seiner Lieblingsvortragsthemen war immer Datenaufzucht und Pflege. Kann genau. Ich mich noch gut dran erinnern.
Also das halt auch wirklich als Organismus zu sehen
den Datengarten, den haben wir erfunden bei dem Gutachten für die Grünen, weil wir haben uns einfach überlegt, die Grünen, die müssen mit ihrer Basis arbeiten, wie machen sie das am besten, sowas wie DFÜ gab es damals schon und das könnte man ihnen doch mal vorstellen, ach Gott, jetzt sollen sie nicht nur Computer kriegen, sondern auch noch Fernübertragung. wie können wir das denn lecker machen? Dann haben wir gesagt, gut, wir führen Ihnen die Daten schön übersichtlich zusammen und das nennen wir denn den Datengarten. Das hört sich so hübsch an, da können die nicht Nein sagen.
Ein bisschen grün, das ist schon mal okay.
Das ist grün genug für die Grünen und das war dieses inzwischen historische Gutachten für den Deutschen Bundestag 1985, was eben auch den Club zum ersten Mal rausgeführt hat, eben aus seinem Technikdasein. Ja, das war das erste Mal, dass der Club sich eben das zweite Mal in einem anderen als in einem rein technischen Umfeld dann geäußert hat. Und eben es war der Start, dass der Club sehr früh schon mit seiner Expertise auftreten konnte, denn er ist ja seither Berater der Bundesregierung in Datenfragen. Das kennt ihr sicher, das wurde damals gelegt. Und ja, so alt sind die Gedanken über menschengerechte Aufbereitung von Daten zu dem Zweck, dass man eben möglichst viele davon lesen kann und auch möglichst vielen glauben. Aber das führt jetzt schon wieder etwas weiter. Ja, ich kann das Konzept gerne kurz erläutern, was dieser Datengarten eigentlich will oder was damit gemeint ist. Das ist ein Konzept, das versucht, eine ganze Menge Bedürfnisse zu befriedigen, die wir haben, wenn wir sehr viel kommunizieren, wenn wir also jeden Tag irgendwie 30 bis 100 Mails bekommen, zum Teil die eben auch selber verursachen, weil uns so viele Dinge interessieren. Und was man dann irgendwann sucht, ist eben eine Möglichkeit, Texte etwas angenehmer und ergonomischer vorgeführt zu bekommen als in irgendwelchen Textfiles. Das war das eine und das andere eben auch in die Texte eingeblendet, wenn man will, zu bekommen, was denn die Informationsquellen von denen man sonst vertraut, was die davon halten. Also eine gewisse, eben wieder ein Abgleich der Information, die man hat, mit dem, was eben unsere tägliche Realität ist, das heißt zusammen mit den Aussagen der Freunde, die wir sonst fragen würden, was haltet ihr davon? So etwas kann man automatisieren und wir haben uns dann überlegt, wie man etwas darstellt. Wenn man bei einem Thema versucht, die Verzettelung irgendwie in den Griff zu bekommen, dann macht man eben immer so etwas wie Bäume. Das ist ein sehr banales, basales Muster. Es war ein schöner Versprecher. Es ist eben auch ein einfaches, weil wir das so gut kennen. Also Naturformen, Pflanzenformen sind uns eingegeben als gewissermaßen biologisches Programm, sodass auch Menschen, die mit großen Anordnungen von Daten sonst nicht so vertraut sind, sich da schon ein kleines bisschen mehr zu Hause fühlen, wenn die eben in dieser Form aufbereitet sind. Eine andere Überlegung war eben, dass man dann mit der Maus durch einfaches Anklicken solcher Bäume eben mehr Informationen bekommen kann. Eine andere Annäherung an Natur war, dass wir die Informationen, die darin stehen, welken lassen. Das heißt, wir sehen allein an der Farbe, wie alt etwas ist und eben Dinge, die nie aufgerufen werden, nie weiter interessant sind, die gehen dann eben farblich in den Hintergrund. Das sind alles kleine ergonomische Maßnahmen, um Lesen zu verbessern, um Lesen schneller zu machen. Ich weiß nicht, wie viele Stunden Bau am Tag so im Durchschnitt gelesen hat. Es dürften 8 bis 10 gewesen sein. Und er hätte sicher mehr noch tun können in seinem eigenen Sinne, wenn es nur 4 gewesen wären. Ja, das geht eben so etwas in die Richtung. Und was daran sehr wichtig ist, ist, dass es eben eine Möglichkeit ist, dass sehr viele Leute gemeinsam einen Informationspool betreiben können. Ja, eben dass das eigentlich die Möglichkeit ist, die wir sahen, ein bestimmtes Informationsfeld möglichst vielen Menschen mit ihrer eigenen Aktion übersichtlich zu machen. Nur das ist das, was dahinter steckt.
Ja, Bau ist auch sehr kreativ mit der deutschen Sprache umgegangen und das dürfen wir gar nicht vergessen. Und es hat auch immer Spaß gemacht, mit seinen neuen Wortschöpfungen umzugehen und es hat auch immer sehr gut getroffen, wenn es zu irgendeinem Sachverhalt oder so etwas nicht so richtig auszudrücken war, war Wau immer einer der Ersten, der einfach ein neues Wort geschaffen hat. Und es hat immer viel Spaß gemacht. Und so als ein kleines Projekt, das eigentlich auch schon mit Wau zusammen in der Gründung war, war das das Lexikon der elektronischen Schimpfwörter. Und ich denke, da können wir alle uns dran beteiligen und irgendwie demnächst auf wauland.de Schimpfwörter einsenden und da mal gemeinsam einfach eine Sammlung machen. Das kommt Wau sehr nahe, glaube ich. Und wird uns auch Spaß machen. Und der Spaßfaktor, mit seinem Archiv umzugehen, mit solchen Wörtern umzugehen, mit Sprache umzugehen, ich glaube, das einfach weiter zu tun, was Wau sein Leben lang getan hat, davon haben wir alle was.
Waus Texte sind voll von erkenntnisstiftenden Verzerrungen oder Deplatzierungen von Worten. Ja, das merkt man immer wieder. Also ein paar Beispiele. Witfeger war eines seiner Lieblingsausdrücke für, wie nennt man sie heute? Webmaster. Ja, das war eben jemand, ein Hausmeister, der auf die Seite aufpassen muss. Warte mal, Hausmeister hat einen Wegen. Oh ja, nennen wir ihn doch gleich Witfeger. So, oder Plutonium ist auch etwas, was man sehr häufig bei ihm liest. Oder Sachen, die zu sehr vereinfacht waren, also die zu sehr vereinfacht ihm erschienen, da sprach er dann schon mal von Erdlochstandard. Aber es gibt auch Dinge, die eigentlich gar nicht so sehr Schimpfworte sind. So, ich weiß nicht, ob Wau das Wort Realitätsabgleich wirklich geschöpft hat. Wenn nicht, hat er es doch wirklich sehr oft gebraucht zum Treffen eingesetzt. Ich glaube, das ist eher literarisch. Aber irgendwann kam auch mal der Ausdruck, die Forderung einer maschinenlesbaren Regierung auf. Er hat sich über das Wort selber so erschrocken, dass er sagte, oh, vielleicht werden die mal eine Bezeichnung verbieten. Dann könnte das etwa die sein, ja, weil alleine ja der Begriff einen schon ans Denken bringt. Also wenn jemand von euch in seinen tiefen Mailarchiven da noch irgendwelche Blüten von Wau zutage fördert, nehmen wir die gerne entgegen. info@wauland.de kann alles reinkommen, wofür man gerade keine bessere Adresse hat. Ja, eine Sache, die wir vielleicht noch erwägen müssen als Stiftung, ob wir sie fördern, wissen wir noch gar nicht so richtig. Das ist, dass irgendwann Historiker kommen werden, wenn die nicht total schlafen an den Universitäten und sagen werden, hier ist gerade eine Person des Zeitgeschehens verstorben. Wir würden das gerne historisch eben aufbereiten, gebt uns die Quellen. Ja, es ist jetzt der Moment, den ein Historiker natürlich sehr liebt. Es stehen eigentlich noch alle Zeitzeugen und alle Quellen zur Verfügung. Ich weiß nicht, wann sie kommen. Falls jemand von euch Erfahrung mit solchen Situationen hat oder Tipps, wir nehmen sie gerne entgegen, auch juristische. Es ist zum Beispiel fraglich, ob wir einfach alles Dinge aus Waus Nachlass rausgeben dürfen. Es sind teilweise Papiere dabei, die könnten andere Menschen gefährden, da stehen Namen drin. Das würde ich nicht unbedingt rausgeben, ohne Namen zu scherzen. Oder es gibt dann auch sehr sensible Kapitel, was macht man mit Waus Liebesbriefen? Soll man sie einfach veröffentlichen? Da gibt es schon noch ein paar Entscheidungen zu treffen. Ja.
Ja, ganz schön wäre, wenn irgendjemand, ich würde jetzt erstmal sagen, wenn jetzt irgendwie erstmal so Fragen oder Ideen oder sowas aufkommen, das wäre ja auch für uns ganz hilfreich. Deswegen machen wir eigentlich auch unter anderem diese Veranstaltung, um halt da einen Boden zu schaffen und vielleicht, dass man da ein bisschen dran weiterkommt. Also ist da jetzt irgendwie was aufgekommen bei dieser ganzen Darstellung oder machen wir alles völlig gut oder völlig falsch oder ist das?
Ja, geben wir doch einfach die Fragerunde frei.
Ja,
klar. Keine Fragen, wir machen alles prima.
Niemand will was fragen. Oh.
Haltet ihr es denn für sinnvoll, dass wir so eine Arbeit tun?
Das ist, glaube ich, nicht die Frage. Das ist schon sinnvoll.
Okay.
Ich würde gerne wissen, wie groß ihr die schriftliche Hinterlassenschaft, also das, was zu scannen wäre, sozusagen einschätzen würdet. Ich weiß, dass Bau viel Papier gesammelt hat und will gerne mal wissen, ob ihr einen ungefähren Überblick habt, wie viel Arbeit es sein wird, wie viele Seiten es sein werden, die da zu scannen sind. Dass man vielleicht, ich weiß nicht, ob man das mit handelsüblichen Scannern machen kann oder ob man guckt, dass man jemanden von der Industrie, die professionelle Systeme hat, irgendwie mal dazu bewegt, dass er einem sowas sponsert oder so.
Mhm, danke. Die letzte Ausgabe, also erstmal, es ist nicht so viel, dass man irgendwie einen Hightech-Scanner, einen ultraschnellen von Xerox braucht, es sei denn, man möchte seine Literatur einscannen, die Bücher, die er hatte. Da wird man uns in 30 Jahren sicher fragen, warum wir das nicht gemacht haben, Schimpf, Schimpf. Aber im Moment müsste man eigentlich nur sagen, es ist dieses und jenes Buch. Ivan Illich sagt, es verschwinden Bücher, aber gut. Die andere Sache ist, es gibt mehrere Kisten von Zeitungsausschnitten, also schon ausrissen. Der Rest der Zeitung ist weg, nachdem wir gesehen haben, da steht sonst nichts drin. Bau war unglaublich ordentlich im Archivieren. Das wird viele wundern.
Ich höre das Gesicht. Ist die Garage bei der Taz schon ausgeräumt?
Bitte?
Ist die Garage bei der Taz schon ausgeräumt?
Die Garage?
Naja, da waren noch irgendwie die Bananenkisten.
Nein, nein, das ist nicht ausgeräumt. Also es sind noch ganz viele Stellen nicht ausgeräumt. Wir sind froh, dass wir an vielen Stellen überhaupt wissen, wo was ist jetzt. Und also wie viel Scanaufwand da jetzt tatsächlich hintersteckt, das muss man halt ein bisschen abschätzen.
Moment, ganz kurz noch. Also die Frage ist, ob wir zum Beispiel, ob wir die Zeitungsartikel alle scannen müssen oder ob die Frankfurter Rundschau oder diese Zeitungen so freundlich sind, uns diese Artikel zur Verfügung zu stellen elektronisch. Dann müssten wir das nicht scannen. Sonst ist es eine Arbeit. Und alles andere würde ich sagen, wir müssen vorgängig, wenn jemand irgendwo einen schönen, guten, einfachen Kopierer hat, ich finde, wir sollten vor Ort erstmal alles duplizieren, bevor wir es rausgeben. Ich habe im Moment ein bisschen komisches Gefühl, zu viel Unikate durch die Gegend zu fahren. Also, ja, aber das eine kann man tun, ohne dass man das andere vermisst. Anyway,
also was sicherlich wahrscheinlich auch wichtig wäre, das ist, wenn man vernünftige OCR-Geschichten am Start hat, um einige Sachen da zu digitalisieren, das ist, und wenn man da auf was Vernünftiges zurückgreifen kann, dann ist das sicherlich sehr hilfreich.
Da kann ich auf die Chaos-CD verweisen, da habe ich ja die Erfahrung schon mitgesammelt.
Ja, genau.
Wenn du beides hast, du machst eine OCR, die wird natürlich nur 99%ig, und du hinterlegst das Original-TIFF, dann ist man auf der sicheren Seite fürs, sag ich mal, ewige Archiv. Also den Aufwand, den wir damals betrieben haben mit dem alles nochmal per Hand korrigieren, der war zwar gerechtfertigt, aber das muss man bei der Datenwust vielleicht erstmal nicht machen. Wenn man schon mal die grobe Sicherung hat von dem, was da ist, das hilft einem schon mal viel weiter.
Wir haben bisher etwa 40% durchgearbeitet an Kisten.
Von den Kisten, die in Cuxhagen sind. Es ist sicherlich, es ist in Marburg noch eine ganze, offenbar viele Kisten alten Nachlasses von ihm. Und ich vermute jetzt mal, dass da drin eine recht umfassende Sammlung von Flugblättern der linken Szene Marburgs Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre ist. Also die ganze 68er und Nachfolgegeneration da ist. Und ich denke, solche Flugblätter, die wird man so schnell nicht wieder kriegen oder irgendwo archiviert vorfinden. Und es wird vielleicht auch in Deutschland das einzige Archiv für solche Flugblätter oder so sein.
Wobei ihr jetzt schon wieder unser Problem seht. Ja, wir verstehen uns nicht unbedingt als historische Dokumentationsstelle für die sozialistischen Splitterparteien Westdeutschlands.
Naja, in den
60ern, da gibt es andere, aber wenn wir es täten, dürften wir das Material dort einfach hingeben. Ja, man kann zumindest von uns verlangen, dass wir es ordentlich sichten, ob nicht doch noch irgendwas informationstheoretisch Relevantes darunter ist. erste Auseinandersetzung des KBW mit Datenfernübertragung und Abhörtechnik, wer darf und wer darf nicht oder sowas, das müssten wir rausziehen. Das könnten wir denn nicht einfach.
Naja, das sind gerade da zum Beispiel ganze Sachen, also dass der sich da, die haben sich da juristisch vor allen Dingen irgendwie damals hervorgetan, also jetzt so würde ich zwar ein bisschen weit abschweifen, weil gerade KBW, die hatten dann halt so eine alternative juristische Zeitung, die gerade jetzt im Vergleich zu heute mit Schilly-Geschichten und so, damals war es halt Mayhofer etc., wo wir ähnliche Dinge hatten, also alternative juristische Entwürfe zum Beispiel gehabt haben. Und das wird, solche Dinge finden sich halt auch in diesen Kisten, könnten also als solches auch jetzt für WAO direkt um zu verstehen, vielleicht mit anderen Schriften zu der Zeit, woher das überhaupt alles kommt und was für ein Hintergrund das hat, wichtig sein. Das ist dann ein Komplex. Also ich denke mal, scannen sollte man den Kram schon ruhig einfach auch mehr unter Umständen, als man hinterher jetzt unbedingt sagt, was man jetzt da veröffentlichen will, weil man hat es dann zumindest irgendwie schon mal da, wo man das eigentliche noch mal so, wir versuchen natürlich so ein bisschen vorzusortieren, irgendwie nach Sachen, die es halt überall trotzdem noch gibt oder sowas und wenn es ein Artikel ist, halt nicht die ganze Zeitung aufheben unbedingt und solche Dinge. Aber
er hat da sauber immer vorne die Zeitschriften draufgeschrieben, wenn irgendein Artikel darin interessant war. Und das ist auch ganz zuverlässig, auch wenn man die Zeitschriften durchgeblättert hat, wenn vorne was drauf stand, war hinterher auch im Artikel irgendwie was wichtig und interessant war, dann konnte man auch den Artikel rausnehmen unter Umständen und brauchte also eigentlich nicht die gesamte Zeitschrift. Und wenn nichts da war, dann war auch nichts markiert in der Zeitschrift drin. Das hat er schon wirklich, also ich habe irgendwas da ein bisschen gegrinst, eben bei der ordentlichen, aber doch, muss ich schon sagen, das ist immer schön obendrauf dokumentiert und man findet die Sachen wieder. Und das ist schon so nicht schlecht. Aber ich weiß nicht, ob so Computerzeitschriften von 1978 wirklich so relevant sind, dass man sie aufheben und archivieren müsste, wenn da vorne eben nichts draufsteht, wo war auch sehr gezielt themenbezogen zur Datensicherheit oder so, hat er schon das eine oder andere rausgezogen, weil es ihn besonders interessiert hat.
Was macht der ordentliche Archivar, wenn er einen Zeitungsartikel kriegt, auf dem draufsteht, für wen der wichtig ist? Da steht ein Name drauf. Wichtig für. Und das genau. Ist denn ein Artikel über irgendwas ganz Schräges. So, der Historiker sagt, ja, das muss ich jetzt archivieren. Ja, der Praktiker in der heutigen Zeit sagt, ich lege hier eine Spur, darf ich das überhaupt? Das ist doch Datenschutz. Darf denn eine im Wau-Holland-Archiv seinen Namen wiederfinden und da steht denn, was Wau-Holland ihm für einen Artikel rübergegeben hat über datensicherheitsrelevante Fragen? Ja, da sitze ich wirklich wiederholt davor. Ich habe eine ganze Kiste von Zeitungsartikeln, wo ein Name draufsteht. Die sind bis jetzt noch im Giftschrank und die Streichhölzer sind nicht fern. Also die Gefährdung unserer Sicherheit wäre mir alerter als ein kleiner historischer Bruch mit irgendwelchen SR-Artikeln, bloß weil der Wau da was draufgeschrieben hat.
Ich muss sagen, trotzdem interessiert mich natürlich brennend, was in diesen Aktenordnern drin ist, die vor jeder Polizeirazzia in Waus Wohnung Anfang der 70er Jahre immer im Stadtbauamt abgestellt wurden, bei den Akten seines Vaters.
Was darfst du jetzt sagen, da wird der alte Mann ja noch gefährdet.
Nein, aber ich weiß immer noch nicht, was drin steht. Die Polizei hat immer noch mal rotes Büchlein und so Sachen gefunden in seinem ganzen Wust und eingesammelt und dann furchtbar viel Papier weggeschleppt und hinterher natürlich Entschuldigung wieder zurücktragen, aber es gab eben auch was sie nicht gefunden haben. Und jetzt will ich natürlich auch wissen, was da drin war. Verbrannt, Papier? Nein, das Bauamt existiert nicht mehr, in dem Sinne.
Übrigens eine der letzten Ideen Waus war, in dem Haus, in dem er wohnte, einen Informationsgrundstein einzumauern, in dem Informationen versenkt werden können, die zwar langfristig aufgehoben werden sollen, kurzfristig aber dem Eigentümer nicht zugeordnet, nicht zuordnbar sein sollten. Ein sehr kompliziertes Konstrukt. Das war etwa 2 Wochen vor seinem Schlaganfall, dass wir darüber sprachen. Ja, also auch Bau hat sich sehr tiefe Gedanken über Archivierungen gemacht und auch da können wir eben nur seine Gründlichkeit aufgreifen und es ist sehr schicksalhaft, dass es da jetzt um ihn selber geht.
Also es ist schon so in diesem Komplex, um das nochmal so zu sagen, dass da durchaus auch sensible Informationen auftauchen können, die man vielleicht nicht gerade jetzt nur einfach so um der Veröffentlichung willen veröffentlichen wird oder sollte. Das stellt natürlich irgendwie noch, also man muss es wirklich lesen und sehen, man kann nicht einfach unbedingt sagen, einfach nur so scannen. Ja?
Ja, aber was wir doch machen können, sind alle Sachen, die er sowieso veröffentlicht hat,
ja,
zu archivieren. Und ja, den privaten Bau müssen wir sowieso rauslassen dann, denke ich mal so.
Das ist auch das Einfachste und das, was man zuerst angeht. Mh.
Ja. Ich habe gerade überlegt, dass man die privaten Sachen raushält und Datenschutz ist die eine Sache. Aber solange, wenn ihr Sachen erfasst, die nicht direkt von WOW sind, sondern auch Sekundärquellen, könnte es auch noch Probleme im Urheberrecht geben.
Auch das noch, ja. Mhm. Durchaus. Mhm. Aber
man könnte ja nicht einfach Bücher scannen oder so. Irgendwann habt ihr dann die Verlage vor der Tür stehen nach dem Motto, ist nicht, Schadenersatz und so weiter.
Danke für den Hinweis für die Bücher. Ja, deswegen wollte ich auch das mit den Zeitungsartikeln über die Zeitschriften, über die Zeitungen machen, dazu eben ganz offiziell anfragen, ob die Zeitschriften das bei der Stiftung hinterlegen wollen. Und dann ist gut, bei Büchern wäre das ähnlich. Eben deswegen sage ich, in 30 Jahren wird man mit uns schimpfen.
Zeitungsartikel kann man, glaube ich, da ein bisschen eher veröffentlichen, aber ganze Bücher halt nicht auszugsweise mit solchen Sachen, mit Passagen und so weiter, das ist auch unproblematisch, denke ich, aber... Halt, wenn man komplette Werke wieder vervielfältigt, halt praktisch, dann stellt sich ja dieses Problem.
Es wäre auch schön, wenn der eine oder andere, der Bau näher gekannt hat oder auch gar nicht so nah gekannt hat, die eine oder andere Geschichte über Bau bei uns abladen könnte. Geschichten über Bau gibt es bestimmt auch ganz viele im Zusammenleben mit Bau. Wie habt ihr ihn erlebt? Wenn er mit euch geredet hat, wie habt ihr ihn erlebt im Umgang miteinander und darüber einfach auch Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, wen auch immer zu haben, die etwas über Bau erzählen kann, dass man eine Biografie zusammenstellen kann irgendwann mal, das wäre auch schön.
Ich habe hier noch eine Frage. Ihr fragt euch die ganze Zeit, was ihr mit den Daten machen wollt. Hat sich Bau nicht selber dazu geäußert? Was denn später mal mit seinen Sachen im Giftschrank und seinen Liebesbriefen und seinen ganzen anderen Sachen passieren soll? Also hat er da nicht Vorkehrungen getroffen?
Ja, nicht wirklich. Also, was machst du?
Du musst kein Mikro hier in den Mainz zu nehmen.
Also ich weiß noch, dass er sich zu dem Tode von Tron geäußert hat, dahingehend, dass doch bitte schön jeder von sich umfangreiche Datenarchive anlegen sollte, die dann in dem jeweiligen Todesfalle dann automatisch in die Welt gepostet werden sollten. Hat er denn dazu sich selber dann nicht irgendwie auch Vorkehrungen getroffen und irgendwie Angaben gemacht?
Also soweit ich weiß, hat er den Spruch in unseren Hacker, in der Hackerethik mitgegründet, irgendwie persönliche Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Und da war er sehr, sehr stark hinterher, möglichst viel aufzudecken und immer dafür zu sorgen, dass möglichst viel verbreitet wird.
Also es gibt jetzt nicht so eine Handlungsanweisung oder ähnliches oder ein Rundmailing an verschiedene Stellen der Welt, wo Bauer sich da halt über seine Hinterlassenschaft und Handlungsanweisungen hinterlassen hätte. Da ist zumindest keinem, den wir kennen, und wir kennen also relativ Ziele im baunahen Umfeld hat irgendwie etwas in der Form. Von daher können wir da gibt es halt nichts. Klar, es gab diese Überlegungen, gerade ausgelöst durch den Tod von Tron. Und das sind aber vor allen Dingen Handlungsanweisungen, die so intern als so von verschiedenen Leuten gegenseitig im Falle eines Verschwindens, was tut man dann und solchen Dingen und fußten, die aber weniger so weit gingen jetzt wie veröffentliche ich dann oder was veröffentliche ich dann, sondern so um so Dinge, wie gehe ich mit einem zum Beispiel mysteriösen Verschwinden oder ähnlichem um, dass man da halt so ein bisschen versucht hat, was klar zu kriegen. Da gibt es schon ein bisschen Überlegung, aber ansonsten nicht so, was halt Veröffentlichung ist und sowas angeht. Also wenn er da was vorhatte, dann hat das zumindest nicht vollendet an der Stelle.
Hallo? Ja, die Sache mit den Veröffentlichungen, das hatte er ja damals irgendwie auch gesagt, als Notbremse. Das sollte eigentlich eine Notbremse sein, dass gar kein Verschwinden auftreten kann.
Richtig.
Das heißt also, das ging wirklich nur darum, dass man das, was man gerade tut, im Falle eines Verschwindens veröffentlicht und damit das Verschwinden nicht mehr gerechtfertigt ist. Also sprich,
ja, genau.
Kriminelle Sachen seitens des Staates.
Genau.
Organisierte Kriminalität, Legalität. Wie auch immer, jedenfalls, ja, das ist das eine. Und dann habt ihr gefragt, ob was ihr mit den privaten Sachen, zum Beispiel den Liebesbrief machen wollt und ähnliches. Da wäre die Option, dass man es zwar archiviert, aber nicht veröffentlicht. Und wenn veröffentlicht, dann lediglich an Historiker. Denn jeder Mensch definiert sich und seine Arbeit auch über seine eigene Privatsphäre. Denn Wau hätte wahrscheinlich nicht das getan, was er öffentlich gemacht hat, wenn er nicht sein eigenes Privatleben gehabt hätte. Was er auch dokumentiert hat, ja, wohl scheinbar. Das heißt also, die Option würde bestehen, dass man eben das Archiv aufbaut, dieses Archiv aber eben nicht veröffentlicht im Sinne einer allgemeinen Zugänglichkeit, sondern veröffentlicht im Sinne einer Zugänglichkeit für Historiker. Dass Historiker die Möglichkeit haben, herauszufinden, warum Wau jetzt bestimmte Sachen getan hat, auch aufgrund seiner Privatsphäre zum Beispiel. Und was Bücher angeht, braucht man ja nicht die kompletten Bücher zu scannen, es reichen die Sachen
so. Das sind Historiker, das immer alles so genau wissen.
Nun gut, ich denke, also manche Leute sind sehr glücklich darüber, dass es die Liebesbriefe von Goethe gibt. Ne?
Deine Liebesbriefe haben eine wirklich hervorragende, was ich gelesen habe, und längst nicht alles, literarische Qualität. Und sie sind, sie zeigen eine Seite von Wau, die uns sonst ganz verborgen geblieben ist. Und das ist einfach umwerfend.
Also wenn man von Archiv redet, im Sinne, wie ihr es tut, dann redet man von einem Archiv, was auch länger als eine halbe Generation hält. Das bedeutet im letzten Ende, dass die Leute, die betroffen sein könnten von diesen privaten Sachen, möglicherweise nicht mehr existieren, wenn die Sache für folgende Leute interessant wird.
Vielleicht ist das Wau-Archiv in dem Sinne sowas wie ein Kompost, auf dem dann der Datengarten weg.
Richtig. Warum nicht? Wäre doch in Ordnung. Gut.
Also da würde ich nur eine Verständnisfrage. Wer hat denn den Zugriff auf Wau's Liebesbriefe gewährt?
Also weil das mal die Empfängerin, bitte? So. Ich habe nochmal bitte den letzten Satz.
Wer hat den Zugriff auf Wau's Liebesbriefe gewährt, dass ihr da alle irgendwie so drin rumblättert? Also ich bin ein bisschen beunruhigt, wenn ich mir vorstelle, so im Falle meines Ablebens gibt es eine Stiftung und die wühlen in allem, was ich so gemacht habe und erfreuen sich an der Poesie meiner Liebesbriefe. Das wäre ein bisschen, weiß ich, hat er sich dazu irgendwie geäußert oder ist das von dem Vater irgendwie autorisiert worden oder wie kommt ihr an Wau's Liebesbriefe?
Also wie wir da rankommen zum Teil, das sind halt, die sind halt da zum Teil, in den Kisten, die uns in die Hände fallen und wo man da was sichtet. Also
Wau hat Durchschläge gemacht.
Genau.
Richtig, also, er hat Durchschläge gemacht.
Kann ich da kurz einen Einwurf zu machen?
Und man weiß halt, wenn man anfängt, einen Brief zu lesen, zum Beispiel, dann weiß man gar nicht, worum es da jetzt erstmal geht teilweise. Ob wir das jetzt lesen sollten oder nicht, das können wir jetzt mit aller moralischen Tiefe und Würde jetzt vielleicht auch nicht beantworten. Wir versuchen da halt erstmal ein bisschen dezent mit umzugehen und zu gucken, was ist denn das überhaupt. Aber so...
Wir können schon gewiss sein, dass wir nicht damit hausieren gehen und sagen, guckt mal, da hat Wau aber und überhaupt. Also sowas wird schon sensibel behandelt.
Also eine typische Sache ist zum Beispiel, da hat man dann so ein kleines Büchlein vor sich, wo halt er hat eine Zeit lang dann einfach mit Durchschlagpapier so geschrieben und da findet sich dann so in halbwegs lesbar oder nicht lesbarer Blaupause dann irgendwelche Fetzen dazu. Das kann halt auch mal ein Liebesbriefstückchen sein, das ist aber auch dann mal wieder über die Hake-Demonstration am hier irgendwo in Berlin halt oder ähnliches und dann geht es halt wieder darum, jetzt habe ich da halt irgendwie mit Gründung CCC zum Beispiel oder sowas zu tun. Also das ist dann nicht so geordnet, dass man sagen kann, jetzt hier irgendwo so, da sind jetzt die Liebesbriefe, die schieben wir jetzt erstmal nach da und dann mache ich das mit. Also man stolpert da halt so auch von einer Sache so in die andere. Was an der Stelle uns da eine moralische Ermächtigung zu gibt, die kann uns wahrscheinlich an der Stelle auch noch nicht mal der Vater geben, obwohl der spricht die uns halt irgendwo aus. Nur da können wir eigentlich nur in uns gehen und sagen, dass wir da versuchen, einigermaßen moralisch in Ordnung, was immer das sein mag, mit umzugehen. Also ich weiß das nicht, ob wir das dürfen.
Es gibt da ganz viele ungeöffnete Briefe. Was mache ich damit? Darf ich die öffnen? Okay. Also im Namen der Wissensbereicherung habe ich sie geöffnet. Ja, ist doch Unfug zu sagen, ich muss jetzt vor das Briefgeheimnis fahren. Da hat doch niemand was von.
Herr Benny?
Ich wollte mal allgemein zu dem Umgang mit Daten von Wow, sei es jetzt privat oder ich weiß nicht, wo Paul nicht privat war, ganz ehrlich, was zu sagen, weil als wir in Jena die WG aufgebaut haben, war das allererste, was Wow gemacht hat, er hat ein Gästehochbett installiert und dann kam alles andere, was da irgendwie da war. Und ich denke, dass Wow eigentlich so also eine Art Offenheit verbreitet hat, die, wenn man mit seinen Daten verantwortungsbewusst umgeht, auch erlaubt, in seinen privaten Sachen rumblättert, weil er hat jetzt nicht irgendwie Privatheit oder sonst irgendwas getrennt, sondern er war einfach Wow. Und ich weiß nicht, inwiefern Leute Wow jetzt als Hacker oder privat kannten. Ich muss sagen, ich habe ihn zuallererst als privat sozusagen kennengelernt und dann erst mitbekommen, dass man Wow auch als, keine Ahnung, Idol oder so haben kann. Und ich denke, dass ein verantwortungsbewusster Umgang mit seinen Daten vollkommen gerechtfertigt ist. Und auch wenn man dann Liebesbrief oder sonst was macht.
Also, es braucht natürlich auch seinen Kram in die Hand gedrückt und gesagt, mach damit, was du willst. Du wirst schon wissen, was man wie anfasst in solchen Fällen. Klar, und was die Liebesbriefe anlangt, natürlich haben wir auch ein paar von den Empfängerinnen bekommen. Sie lagen in der Regel auch elektronisch vor. Sowas ist übrigens auch auf den Festplatten dann einfach drauf. Mit dem Kommentar, ich glaube, ich kann es verantworten, als Waus Ex-Freundin euch diese Briefe zur Verfügung zu stellen. Wenn etwas daraus Literatur ist, veröffentlicht, wenn es peinlich wird, hört's auf. So, das war die klare Ansage und so kamen wir zu den Briefen.
Das ist aber nicht noch, was ich jetzt genau hinaus wollte. Ich wollte darauf hinaus, dass das Wow einfach, also es war der Punkt, wo ich einfach kennengelernt habe, dass er gesagt hat, wenn hier jemand auftaucht, der hier einen Platz zum Pennen braucht, dann helfe ich ihm. Dass er einfach offen war für Leute, dass ihm das wichtig war und dass er jetzt private Daten schützen, öffentliche Daten nutzen, zwar das installiert hat für Leute, die sich halt schützen mussten, aber ich glaube nicht, dass Wow sich selbst jetzt so extrem geschützt hat, weil es ihm viel wichtiger war, sich mit Menschen zu umgeben.
Ja, es gibt da zum Beispiel gerade in diesem Bereich auch ein ganz ganz interessantes Beispiel. Da hat er nämlich mal das Experiment gewagt, vorher drüber nachgedacht, in seinem Tagebuch und so weiter, soll ich jetzt eine Kontaktanzeige irgendwie so mal veröffentlichen? Und da gibt's dann halt auch dann so, was er denn dazu schreibt und was er als Brief zurückkriegt und sowas. Also wo er halt auch mit dieser Form Kommunikation an der Stelle experimentiert hat. Also das ist dann natürlich auch privat, wo das dann mit den anderen zu tun hat. Aber es ist auch durchaus natürlich eine öffentliche Handlung und Wow hat sich halt auch in seinem Privaten durchaus sehr öffentlich verhalten so und war sich sehr bewusst darüber und hat auch so gelebt. Bis hin zu der Privatheit, dass er halt auch keinen Ausweis mehr tragen wollte, hat müssen auch und solchen Dingen. Also es ist sicherlich auch immer ein bisschen ein Unterschied, wie jemand gelebt hat und wie man halt dementsprechend adäquat mit irgendetwas umgeht, was derjenige als Hinterlassenschaft da gehabt hat. Also wir sind halt der Meinung, dass das Wau durchaus damit okay gewesen ist, wenn sich damit halt weiter beschäftigt wird. Wir versuchen halt sensibel an der Stelle so weit zu sein, dass natürlich Leute, die da irgendwie vorkommen und so weiter, vorher gefragt werden, ob sie das wollen. Also das ist eine ganz klare Sache. Man wird nicht einfach irgendwie veröffentlichen und gerade in diesem Bereich bei den nach außen gerichteten Statements ist es kein Problem, weil die bleiben halt weiterhin nach außen geöffnet, die gibt es sowieso und sind halt öffentlich.
Was schon mal veröffentlicht war, bleibt auch öffentlich, ja. Selbst wenn es anders zusammengefasst wiederum veröffentlicht wird. Und was privat war, das muss man sehr genau abwägen, ob es für die Öffentlichkeit ob es der Öffentlichkeit nützt und in dem Moment, in dem Informationen oder eben auch Literatur für die Öffentlichkeit nützt, ist Wau in jedem Falle, glaube ich, dafür gewesen, nicht eine Geheimniskrämerei zu betreiben. Wir sind schon fast in unserer Zeit jetzt.
Ja, genau.
Vielleicht sage ich nochmal jetzt letztendlich was, wie so eine Stiftung überhaupt aufgebaut wird und was es mit dem Stiftungskapital und so weiter auf sich hat. Oder,
weiß ich nicht, ob das jetzt noch, also wir haben jetzt noch, wir haben jetzt im Prinzip 5 Minuten, fängt jetzt die nächste Veranstaltung an. Genau. Was ich ganz gut fände, ist, wenn Leute, die jetzt an diesem ganzen Projekt Interesse haben und was machen wollen, vielleicht gleich noch irgendwie kurz zu uns kommen so und dass wir uns da austauschen, wie wir in den nächsten Tagen
Dass wir für die nächsten Tage noch mal einen
Workshop machen oder sowas,
wir hätten noch eine halbe Stunde Zeit. Der nächste Vortrag fängt erst in einer halben Stunde an, also wir könnten überziehen.
Ach so, 17:30 Uhr war erst, 18:30
Uhr war eigentlich offiziell Schluss.
Ja, aber 19 Uhr
ist. Ja, ist aber trotzdem, denke ich, okay, so von dem Rahmen her, wenn jetzt noch Fragen sind, natürlich können wir die vorher noch machen.
Dass wir Termine für die nächsten Tage für Workshops, die dann, dass wir uns zusammensetzen,
dass
die
gerne helfen melden, möchten
oder Interesse am Helfen haben.
Ihr findet uns im Saal Nummer 5. Saal 5, nicht Raum 5. Saal 5, das ist da die Treppen hoch und dann um die Ecke gleich.
Hinter der Wand.
Genau, Saal 5.
Also wir hätten jetzt noch einen kleinen Video, wie lang ist das? Wenn
Video das hinkriegen? Ja. Das letzte Video von Wau? Könnten wir noch gucken, ja.
Nicht das letzte, oder? Das letzte, ich habe auch das letzte.
Aber nicht älter als ein Jahr. Das war im Sommer 2000.
Also das könnten wir jetzt noch zeigen, wenn er Interesse dran hat. Was machen? Sonst können wir denen auch eher den Saal zur Verfügung stellen. Also machen?
Okay. Ja, dann lass mal den Film laufen, bitte. Ja, wir danken euch erstmal und ihr findet uns dann in Saal 5.
Genau. Ja.